vom Roman von Peter Wawertz-Inack «Nix» und aus dem Buch von Volker Braun «Hinze Kunze Roman».
Verspeist von versaftenden Zähnen. Ein Vorgang wie Schlafen nach 10 Stunden Schlaf. Ach, Herr vergib ihnen noch nicht, denn sie wissen vielleicht, was sie tun könnten. Angereist mit einem Koffer voll Schnee.
Sind die Expanden des Fortschritts eine Gruppe aus der DDR, wie auch unsere Texte.
Zum Roman «Hinze Kunze Roman» von Volker Braun. Auch der Dresdner Volker Braun, geboren 1939, nimmt die Thematik der gesellschaftlichen Situation der Gegenwart auf, gemeint ist hier die Situation in der DDR, gestaltet das Verhältnis von Individuum und sozialer Gruppe und unternimmt Neuinterpretationen klassischer Muster, so in Hans Faust, dessen Neufassung 5 Jahre später unter dem Titel «Hinz und Kunz» erschien. Das auch dieser etwas spärlichen Beschreibung steht für den Atemzug, in dem SchriftstellerInnen wie Peter Haags, Hartmut Lange, Inge und Heiner Müller, Bert Brecht und Ulrich Plenzdorf genannt werden. Alle so im Kapitel «Drama in der DDR», eines literarischen Fachbuches abgehandelt. Alles eine massive Reduktion also, die nur verständlich wird, ob der Tatsache, dass dieses Buch in Bayern erschienen ist. Doch zurück zu Volker Braun, zu seinem hörspielartigen Roman «Hans Faust», später eben «Hinz und Kunz» und ab 1985 dann einfach «Hinze-Kunze-Roman». Das fast legendäre Kultbuch, es wird gesagt, dass in der DDR ganze Textsequenzen, Hinze-Kunze-Dialoge eben, in diesem Fall auswendig gekannt und bei Gelegenheit eingestreut wurden. So etwa wie «Kilroy was here», «Hinze-Kunze» oder «Hinze-Kunze». Einer oder beide als Ganzes. Das Buch nun beschreibt das Paar. Herr und Knecht, Kunz der Chef und Parteibonze, Hinz sein Vater. Hinze und Kunze, sie sind also ein Paar, aber ein ungleiches.
Ja, darauf legen Sie Wert.
Nach dem Sprichwort und dem Sozialismus sollten sie gleich sein.
Ja, nach und nach.
Sie machen uns nichts vor.
Das ist kein belletristischer Roman.
Was hält sie aber zusammen?
Ich beschreibe es, ich begreife es nicht.
Sind Sie Herr und Knecht?
Oh nein, das wollen Sie nicht sein, das darf nicht sein.
Das ist das Neue, wie? Sie drängen sich in Ihre Rollen, liebend gern.
Das ist das Erotische an Ihrem Verhältnis.
Willst du dich über sie lustig machen?
Ich doch nicht. Die reiten durch die preußische Prärie. Sie halten sich am Stricke. Ich fass mit zu. Ich bin auch Herr und Knecht. Ich wollte es lustig machen.
In der leichtesten Weise unserer Existenz, der Kunst.
Die leichteste? Sie hat auch ihre Schwierigkeit. Sie reitet eigene Wege. Sie folgt dem Leben nicht direkt. Man muss um die Ecke lesen.
Um die Ecken und Kanten. Hinze redet?
Er redet was Redliches, ja.
Wer nimmt dir das ab?
Bei dem Bemühen um exportfreundliche Produkte. Aber ich bin nicht auf der Linie. Den Spaß kaufen nur Kommunisten ab.
Apropos, was ist mit Kunze los? Sucht er seinen Spaß? Ist er ein Schwein oder ist er krank?
Ja, was sucht er bei den Frauen? Es ist eine Sucht, eine Sehnsucht, eine Gier, die der Dienst nicht stillt. Und doch ist es das beste Gefühl. Oder für mich, als ich schrieb. Oder habe ich dieselbe Krankheit? Was suche ich denn? Was ist los mit mir?
Hier müssen wir...
Ja, was?
Hier müssen wir abbrechen.
Nein, müssen was? Sprich weiter, ich bin im Text.
Was hielt sie zusammen? Wie hielten sie es miteinander aus? Ich begreife es nicht. Ich beschreibe es. Und immer der eine mit dem anderen und der andere machte mit. So verhielt es sich, was weiß ich, verflixt und zusammengenäht. Wenn man sie fragte, antwortet der eine für den anderen und der andere mit. Im gesellschaftlichen Interesse, aha, natürlich, erwidere ich im Dialog, das Ding, um dessen Wille ich schreibe. Insgesamt ein Dreiegespann also, das Ich, die Leserin, der Leser, doch eher der Autor selbst, steht unabhängig und beobachtend, manchmal beratend auch, Hinz und Kunz zur Seite, schafft Situationen, Schauplätze und Handlungsräume, in denen Hinze Kunze als eine Einheit oder je einzeln in ihrer Klasse verhaftet Stellung beziehen müssen, zur Tat gezwungen werden, um so der Geschichte, dem Roman oder im übertragenen Sinn dem real existierenden Sozialismus seinen Fortbestand zu sichern. Beide leiden, der Chef am Umstand, sich in alle Frauen verlieben zu müssen, auch in Hinzes Frau. Hinze an Letzterem und an dieser hündischen Freundschaft zu seinem Vorgesetzten, die sinngemäß zur Ausbeutung gerät. Dieser geflügelte Satz war ihm schon zugetragen, aber Kunze, anfällig wie je, äugte über die Delegierten. Weibliche in der Minderzahl, das gewohnte Bild, in rohes Zeitalter, er übte die Augen im Rösselsprung. Gerade jetzt befiel ihn diese Lust, da er unter den Gewählten saß, gerade hier auf seinem erhöhten Platz, spürte er diese kommunen Triebe. Er schämte sich nicht. Es war eine Krankheit, mochte man meinen, aber er fühlte sich gesund und stark, über den Graben zu segeln. Wohin? In die Arme der nächsten Schwarzgelockten. Sie stand am Rednerpult. Sie begann frisch drauf los, ohne an die Vorredner anzuknüpfen, die auch wir übergehen. Sie wolle hier keine fremde Wäsche waschen, das mache sie jeden Tag, sondern die eigene. Wie gesagt, VEB blütenweiß, so wie wir heute arbeiten. Lauft ihr morgens herum. Ihr Ton weckt den Saal. Kunze musterte sie scharf. Zuhören war nicht seine Stärke. Hinsehen ja, eine dünne, blasse Frau mit roten Händen. Hören, das waren meist nur Sätze, er kannte sie schon. abgesegnete Reden. Das stimmte alles, das hatte keinen Sinn. Das quoll ihm aus den Ohren. Eine Weile nur Großworte, Gesamtinteressen, Ziel, Mehrung, Reichtums, Entwicklung, Persönlichkeiten, Übereinstimmung, Interessen, Werktätigen, kollektive Erfordernisse, Triebkraft, Gesellschaft. Oder er selektierte für Minuten Kleinworte, materiellen, geistigen, allseitig gebildeter, sozialistischen, beizutragen, politischen, materiellen, kulturellen, gesellschaftlichen, wichtigste. Es gab immer noch die gleiche Information, es langte die Hälfte der Wörter. Im Grunde war es gar so, dass man nicht zuhören musste, um zu verstehen. Der Tonfall tat es, der Klang. Er war darauf trainiert, die Daten entnahm er internem Material, er konnte die Augen weiden. Aber die sprach frei weg, die hatte was zu melden. Man wird von allem satt, aber bleibt man sauber? Kunze schloss die Augen, er hörte neue Töne. Wer nicht will, der kann auch nicht, im gesellschaftlichen, im persönlichen Interesse, da ist kein Unterschied. Es rann ihm warm durch die Glieder, die nahm's auf sich, das hat es sich gewaschen. Er sah sie wieder an, mit wilden Augen, so dünn sie war. So wie sie heute redete, musste sie morgen arbeiten. Auf die kam etwas zu. Was Liebe will, rief sie, das will sie bald. Der Beifall prasselte, Kunze erhob sich, sie verschwand im Saal. Das Schlusswort vernahm er nicht, er erlitt einen Anfall. Er saß, auf das rote Tuch gestützt, zusammengesunken. Hinze fuhr ihn andertags nach Spindlersfeld. Er sah es Kunze an, dass es keine reine Dienstfahrt war. Der Dienst war eine Herzenssache. Jetzt nahm es der ganze Körperteil. Der flatterte, der verströmte sich, der schnappte nach Luft. Hinze lauschte stumm. Rätsel waren seine Leidenschaft, die Wartestunden. Er knobelte, während Kunze schwitzte. Kunze erklärte nichts, was sollte er verbreiten, dergleichen Zustände waren nicht erfasst, geschweige denn erforscht. Man hatte die Menschen, aber was hatte man da? Im Innersten, wer war dafür zuständig? Was versammelte sich da? Kunze fühlte sich froh bedrängt. Was fauchte, stöhnte, brüllte aus seinem Leib? Was wollte aus ihm heraus? Zu welcher Kundgebung? Er prüfte sich mit gerunzelter Stirn, er lehnte sich zurück. Er wies sich weit von sich, er wollte nach der Rechten, nach dem Rechten sehen. Und doch hätte er sich umarmen können. So mochte er sich jetzt. Er fieberte dem Ziel entgegen. Während Hinze dem Ziel entgegenfuhr, durch die kölnische Heide, die Sonne noch flach im Nebel, zwischen den schwarzen Kiefern, Hinzes Zeit. So früh konnte er atmen und sah etwas. Einst von der Frühschicht, abrupte Himmel, bizarre Gebäude, Schienen, Masten, die Industrie. Ihm war wohl und wehe. Er sah gehetzt geradeaus, ein Deserteur, ein flüchtiger Spitzendreher, entlaufen im Wagen aus dem VEB Niles. Werktore, Losungen, er rauschte vorbei, immer auf der Flucht. Oberspreestraße, Geschke-Straße, vor dem langen Klinkerbau erschoss er sich eigenhändig und blieb im Wagen liegen. Kunze stieg aus. Die Luft, eine Waschküche, er starkte vorwärts. Möwen flegelten durch den Hof. Er fragte nicht nach dem Weg, er hatte Augen. In die große Halle, hell und groß, ein Bild wie aus der Zeitung. Der Fortschritt, die Realität. Maschinenstraßen unter den gondelnden Wäschesäcke, junge Frauen in blauen, die jüngsten und rosafarbenen Kitteln. Es war ein Fest. Er fand die Dünne gleich und sprach sie an. Sie kannte ihn nicht, sie verstand nicht gut. Ein Lärm, sie war beschäftigt, er lächelte und ließ sie machen. Sie legte zu zweit mit einer großen, wirschen Person Bettbezüge in eine mächtige Mangel. Sie nahmen ein feuchtes, schweres Stück von einem Gestell, zerrten es hin und her und hoben es über rotierende Rollen weg an ein schmales Brett. Akkurat auf Kante drückten gegen das Brett, die Rollen rafften, den Stoff fort, die Dünne zerrte, eine Ecke straff, ein wenig aufgeregt schien ihm. Und bückte sich schon wieder und griff das nächste Stück. Er wartete ab. Sie schafften was weg, er wurde ruhig und sicher. Das würde es sein, mit ihr würde es werden. Er griff die Dünne fröhlich mit dem Blick. Sie wischte die nackten Arme durch die Luft. Phrasen. Phrasen? Er hatte doch nichts gesagt. Er lachte irritiert. Das Gestell war leer. Er wollte reden, brüderlich sie an sich ziehen, mit nackten Sätzen. Die Dünne beugte sich zu ihm. Er brachte nichts so schnell hervor. Schon schoben zwei andere Frauen einen neuen Wagen her. Die Dünne und die Wirsche angeklemmt, beugten sich über die Packen und schüttelten sie mühsam auf. Ließen sein und rissen das nächste Laken an die Mangel. Er stand unnütz da, er fragte, was sie hörte nichts. Der Lärm, ein beißender Geruch, die Augen. Zufassen, wo was, alle sahen auf ihn her. Er musste mit der Sprache raus, aus sich heraus. Wann? Wann sehe ich sie? Sie sehen ja, ruppige Stimme, das Laken riss ihren Blick wieder in die Walzen. Er kam sich blöd vor, dastehen, sie rotiert in seinem dunklen Anzug. Sie sah gar nicht mehr, aufmachte Tempo, die Blinklampe leuchtete, fasten schnell auf den roten Schalter, die Maschine aus, ein Laken hatte sich verhängt, nicht aufgepasst, sie zogen's aus den Walzen. Die Wirsche warf der Dünnen böse Blicke zu. Kunze war abgemeldet, sie gab wieder Laken, ein Großteil. Kunze strich sacht über ihren Arm, die Halle dröhnte, die Dünne verzog keine Miene. Der geht mir auf den Docht, er sah beschämt weg. Sie nahmen sich in die Mangel, Plackerei. Er stöckelte hinaus, schleppte sich an den Wagen. Hinze, der Hund, sprang ihm wedelnd entgegen.
Sie fuhren also in die Fabrik. Die Porte ließ den gemeldeten schwarzen Wagen durch. Er stoppte erst in einem Schwarm weiß und blau bemäntelter Leute. Kunze öffnete, ehe Hinze Zug fassen konnte, den Schlag, wurde willkommen geheißen und sogleich in den Verwaltungstrakt geführt. Das Fernere entzog sich Hinze, mit dem wir jetzt draußen bleiben, sicherheitshalber, denn unsere Leserschaft ist zahlreich, unkontrolliert und nicht durchweg zuständig. Und weil das gesellschaftliche Interesse augenscheinlich mit dem Individuellen übereinstimmt, eine Pause zu machen. Wir teilen es, wir machen eine Pause in der wesentlichen Darstellung. Wir setzen uns in die Kantine. Nur herein. Die Stühle langen ohnehin nicht, obwohl für die verschiedenen Bereiche Essenszeiten festgelegt sind und zur besseren Übersicht blaue, grüne, gelbe und rote Karten ausgegeben werden. Es ist eine alte Forderung des Staatsrats, mehr Farbe in den Alltag zu bringen. Hinze saß am Tisch, aber nicht auf dem Stuhl, sondern auf der Heizung. So berührten seine Füße kaum den dreckigen Fußboden und er hatte das besaute Fenster im Rücken. Wir trinken einen Kaffee und ahnen nicht, was vor sich geht im Werk. Wir wollen es nicht unbedingt wissen, nicht wahr? 4 Walessen, geschmorte Rippchen mit Sauerkraut, Kartoffeln und ein Apfel, eine D-Mark. Erbseneintopf mit Bockwurst und eine Mandarine, 50 Pfennig. Zigeunergulasch, Kartoffeln und Krautsalat, eine Mark. Vanillenudeln mit Butter, Zucker und eine Banane, 50 Pfennig. Hier ließ es sich leben. Hinze, vor die Entscheidung gestellt, was er nicht gewohnt war, rang sich zögernd zum Gulasch durch. Er stocherte in dem Resultat, das gefurchte bräunliche Gesicht auf eine Faust gestützt. Freiheit, wie schmeckst du? Wie kommt man auf den Geschmack? Ich habe Pause, lieber Leser. Wenn die Pause vorbei ist, hat Hinze nicht mehr die Freiheit, über die du jetzt schreiben könntest. Sein Pech, dein Buch, mein Buch, unsere Wirklichkeit für eure Augen. Dein Pech, Freiheit, das ist Einsicht in die Notwendigkeit und dementsprechendes Verhalten. Welche Notwendigkeit? Ob er Nudeln frisst oder Erbsen mit Vanillezucker, das ist gleich. Die Notwendigkeit zu wählen zwischen Erbsen, Vanillenudeln und Rippchen mit Sauerkraut. Die Notwendigkeit ist die Voraussetzung seiner Freiheit. Nudeln, Erbsen, Gulasch, oh Freiheit, was soll das? Ja, mach Pause, es ist dein Buch. Die Notwendigkeit verschwindet nicht, indem sie durch einsichtiges Handeln Freiheit wird. Sie schmeckt durch. Der selbstgewählte Gulasch zieht ihren Geschmack an. Sieh, wie Hinze stochert. Er frisst das Fleisch und stellt sich den Geschmack von Vanille und Erbsen vor, ein scheußliches Gemenge auf seiner Zunge. Er kann sich nicht entscheiden. Die Freiheit ist eine Geschmacksfrage, wie? Besser gesagt, eine Frage der Sachkenntnis. Je freier Hinzes Urteil in Beziehung auf das Menü, mit desto größerer Notwendigkeit wird der Inhalt seines Urteils Nudeln, Erbsen, Gulasch bestimmt sein. während die auf Unkenntnis beruhende Unsicherheit, die zwischen Erbsen, Nudeln und Rippchen scheinbar willkürlich wählt, eben dadurch ihre Unfreiheit beweist, ihr Beherrschtsein von dem Gegenstande, von Nudeln und Gulasch. Freiheit besteht in der auf Erkenntnis der Naturnotwendigkeit gegründeten Herrschaft über uns selbst und über, und wenn er sich nun nicht beherrschen kann, wenn er aus irgendeinem Grund, aber er macht es wirklich, da hinten läuft wieder zur Essensausgabe und schnappt sich tatsächlich eine Schüssel süße Nudeln und lässt die Banane in der Jacke verschwinden. Das ist ein Fresssack, ein Genießer, er tanzt aus der Reihe. Es ist Hinze. Er war einfach nicht satt. Das ist ein anderes Problem. Wieso? Wir diskutieren nicht über den Hunger, sondern über die Philosophie. Ja, die Philosophie ist richtig, sie ist die beste der Welt. Und wenn er sich nun die Freiheit nimmt, von allem zu fressen, samt Apfel, Banane und Mandarine, aus welchem Grunde immer, das wäre sehr uneinsichtig. Aber schön, aber genüsslich, so wäre er übersatt, aber niemals frei. Er beweist eben dadurch seine Unfreiheit, sein Beherrschtsein von dem Gegenstande, den er gerade beherrschen sollte. Ich sage dir, Mensch, es schmeckt alles nicht. Es muss gefressen werden. Das ist die Freiheit. Er hätte vielleicht viel lieber etwas anderes gegessen. Etwas anderes für 50 Pfennig, für eine Mark. Das ist allerdings billig und dieser Hunger ist gestillt. Aber der andere Hunger, welcher andere Hunger, den du nicht ewig mit einer Banane abspeisen kannst? Ich, die Küche, welcher Hunger, Kerl? Vielleicht sollte etwas ganz anderes auf den Tisch, wenn er schon wählen soll, wenn er schon die Freiheit hat. Die richtige Philosophie erbittert ihn, regt ihn auf, weil es nicht das richtige Leben ist. Was für ein Hunger, dieser Vielfraß, dieser Nimmersatz, dieser Unbeherrschte, dieser uneinsichtige Phantast. Mach mal Pause. Nun mach aber eine Pause. Hunger, ich verstehe dich nicht. Aber wie siehst du aus, mein Leser, blass und weiß? Mir ist schlecht vor Hunger. Was denn für ein Hunger?
Was?
Hinze, der wedelnde Hund vor dem Fraß, Nichts mehr von Pathos gegenüber der Arbeiterklasse. Keine Romantik mehr. Volker Braun geht weiter. Volker Braun verfährt aber nicht ganz unzärtlich mit seinen zwei Figuren, lässt sie ihre Rollen wahrnehmen, jede in ihrem Umfeld. Kunz als Chef nimmt sich so und nicht ganz unproblematisch in diesem Roman Lisa, Hinzens Frau, an, möchte sie weiterbilden und sie so sich seiner Klasse und vor allem seiner Person zuführen. Hinz, ihm treu ergeben, aber denkend, verfällt zunehmend ins Brüten. Sein Ausflug in die Vergangenheit an seinen früheren Arbeitsplatz gerät Hinze zu einer präzisen Analyse und gehört meiner Meinung nach zu einer der treffendsten Beschreibungen von Fabrikarbeit überhaupt. Der Kampf war seit langem im Gange. Als Hinze zum ersten Mal in die Fabrik, die Fabrik betrat, war sie schon vom Getöse erfüllt. Die Säle, die Büros, vom stummen Gemetzel. Hinze nahm es zunächst nicht wahr. Er ging ahnungslos hinein, mit seinen schwachen, kindlichen Gliedern, seinem Milchgesicht, seinen zwei linken Pfoten, nichts als Flausen im Kopf. Eine unbeschriebene Haut. Er wurde an eine alte Maschine gestellt, seinen Platz. Er atmete die ungewohnte Luft, Öl, Eisen, ein schwer erregender Geruch. Die Eltern sahen prüfend zu ihm her, ihrem Kameraden. Wie würde er sich schlagen? Die Maschine, die Großmutter, klapprig und kaum noch zu beleidigen von seinen raschen, ungelenkten Händen, brachte ihm langsam die Griffe bei. Es war ein abgestumpftes, aber im Grunde gemütliches Ding, das ihm nichtsdestoweniger auf die Sprünge und zum ersten Spaß half. Was herauskam am Schichtende, lag unter der Norm. Blanke, aber ungenaue Teile. Bis er seinen Ehrgeiz da reinsetzte, den gehörigen Berg Werkstücke hinzusetzen, auf den hier alles versessen war. Das war der Augenblick, in dem er in die Schlacht ging. Noch wusste er nicht, was er tat, wer hier gegen wen oder was antrat. Noch dachte er, dass er sich nur ausprobierte, dass er gegen sich selbst kämpfte, seine Müdigkeit früh um 6, seine Unlust gegen 11, seine laveden Knochen. Er nahm es als Sport. Er ließ sich an die neueste Revolverdrehbank delegieren und versuchte sie auszuholen, wie die erfahrenen Dreher. Er beobachtete die Form und Farbe des Spans, seine Zerrissenheit, die beschmolzene Schneide des Werkzeugs, das er in falschem Winkel oder bei zu hoher Drehzahl an das Eisen stellte. Er lernte die rasenden Zusammenhänge von Schneide, Winkel, Spantiefe, Vorschub und Schnittgeschwindigkeit, die sein Gehirn ins Rotieren brachten und alles überflüssige Denken hinausspritzten. Er musste bei der Sache sein. Er wurde lebendig. Er musste, was die Maschine hergab, aus sich selber herausholen bzw. sie riss es aus ihm heraus. Einem ölverschmierten, schwitzenden, fröhlichen, besessenen Mann. Einem anderen, den er nicht gekannt hatte, den er nicht vermutet hatte in seinem Fleisch, einem komischen, kleinen Athleten, der den anderen Männern glich. Man grüßte ihn, die Hand an der Mütze, man steckte ihm die Zigarette ins Maul. Er hätte die Maschine umarmen mögen, aber er fobte sie bloß. Er brachte sie auf Touren, rücksichtsvoll, zuvorkommend, aber bis zum letzten Effe. Hinter ihm und neben ihm lagen die fertigen Teile. Kurbelwellen, Walzen stapelten sich auf Paletten, wurden fortgezogen und blieben in seinem Kopf und kamen wieder auf weiße Listen. Stückzahlen, Sollmengen, an denen er gemessen wurde. Die sich drohend hinter ihm erhoben, die ihm im Nacken saßen. Totes Zeugs, das ihn nichts anging, von dem er abhängig war. Er wollte noch mehr davon über den Schlitten wirbeln. Mit Lust und Tücke. Die Maschine verstand nicht gut, er geriet in Wut. Sie zwang ihn zu immer denselben Bewegungen, die er spielerisch wie ein Tänzer vollführte oder wie ein Affe am späten Vormittag wie ein Idiot. Und denselben Gedanken im schwirrenden Kopf, die er vergessen konnte. Sie lief stur mit leisem Geheul. Er stand, ein dressierter Dompteur, im Käfig. In schwarzen, lächerlichen Schuhen am Betonboden festgelötet, seine Armstümpfe an der zerknitterten Brust, Eisenhaufen auf seinem Schädel, seine Produkte. In diesen Momenten ahnte er, worum es ging. Das war kein Sport, das war grausamer Ernst. Diese lebendigen Leute hier, Spitzendreher, Bestarbeiter standen im Krieg gegen tote Dinge, die sich anhäuften, das Vergangene, das Erloschene, das sich wie Lava in die Halle wälzte. Das Erschrecken über diese Entdeckung hätte Hinze vermutlich zerschmettert und zu der üblichen sechswöchigen Krankschreibung geführt. Aber er kam immer Arm in Arm mit einer voluminösen Freude. Er stak hier nämlich nicht allein in dem Schlamassel. Sie waren eine Truppe, ausgelernte Haudegen. Auch wenn sie sich nicht ansahen, gezwängt an die Dreh-, Bohr- und Fräsmaschinen und numerisch gesteuerten Fließreihen oder zuhörten in dem Gerassel. Auch wenn sie im Wettbewerb standen, sie beieinander. Wenn sie sich übertrafen, diese toten Dinge zu vermehren, sie machten alle den Buckel krumm gegen die Gefahr, lebendig begraben zu werden vor der Rente. Die Langen und die Dünnen, die Deutschen und die Polen, die Weißen und die Gelben in der gleichen Montur. Auch die Meister in ihren zu engen Jacken konnte man nicht zu ihnen zählen, die noch aufs Werkzeug schauten und nicht nur auf das Endergebnis. Die Abteilungsleiter und Direktoren kannte man flüchtig als anteilnehmende Personen, obwohl sie über dem Kampf zu stehen schienen oder die Fronten wechselten, mit ihren Tabellen und Rechenschiebern. Ihren Planziffern und rot-weißen Losungen, die ihnen aus der Schnauze hingen. Am Monatsende wurde sie leicht zu Feinden, die hinter den Anschluss... Am Monatsende wurden sie leicht zu Feinden, die hinter den Ausschussstapeln blödsinnig in die Menge geschossen. Die Schlacht hatte offensichtlich ihre eigene Logik, die der Mensch erst begreifen musste. Sie nagelte die Leute in die Maschinenstraßen oder hob sie in schwindelnde Büros, auf die Kommandoposten, wo sie mit lebendiger Stimme tote Sätze riefen. Hinze, ein harmloser Mann, der freundlich zwischen den Standpunkten vermittelte, standen aufreibende Erfahrungen bevor. Zwar sah er die Zusammenhänge von Planauflage, Eigeninitiative, Wohlstand und Rationalisierung, die ihn vom Stuhl rissen, in der Versammlung und selbstvergessen Reden machten. Und es war ein Spaß, Vorschläge hinzublättern und die anmaßenden Referenten in ihren Quark zu stippen. Dann war er wer? Er war angesehen am roten Brett. Er entwickelte sich mit der Gesellschaft, sie verlangte nach ihm. Das war schon ein Glück. Man war sich ja einig heutzutage, man diskutierte frisch, man ging höchst beweglich, taktisch miteinander um. Aber zwischen ihnen, hinter ihnen, über ihnen stand etwas, wurde fest, geronnene, rostige Verhältnisse. Nicht, dass sie undurchdringlich waren, man erreichte diesen und jenen, man konnte manchmal etwas ausrichten in der Halle, aber die Mühe, der Kampf. Und draußen stand der Nebel wie eine Wand. Draußen, wo die größeren Dinge liefen, von denen alles abhing. Draußen, wo die Weichen gestellt wurden. Er fuhr seine Maschine, seine Anlage, seinen Wagen auf dem festgeschriebenen Gleis. Natürlich wurde daran gedreht. All diese lebendigen Leute, vom Dreher bis zum Generaldirektoren, versuchten die Strukturen zu durchlöchern, sich kurz zu schließen, die Ebenen zu überspringen. Sie setzten die üblichen Waffen ein, die furchtbarste. Das Vertrauen. Dagegen half nur ein Mittel, Entzug der Informationen. Die Instruktionen, Produkte langjähriger Arbeit von oben herab, die sich in der Landschaft festgesetzt hatten, wie ägyptische Pyramiden, wehrten sich mit den alten, plumpen Methoden, Tricks, zu denen ihre Mumien noch fähig waren. Das hat Hinze nie ganz begriffen, diese Dimension des Kampfs ging ihm nicht auf. Er war Detailarbeiter. Und doch ahnte er zuletzt, dass es um das Ganze ging. Er lebte längst in den besseren Zeiten, er hatte alles, hieß es. Ihm gehörten die Maschinen jedenfalls nicht. Krupp, Flick, Thyssen. Auf den Stühlen saßen seine Leute, konnte man sagen. Es war sozusagen sein Staat, aber er stand noch immer im Kampf. Der Kampf war nicht entschieden, es war nicht viel gewonnen. Was herrschte hier? Das Tote, die Dinge. Die Pyramide oder seine Arbeit? Das Tote oder das Lebendige? Er wechselte die Drehbank, er wechselte den Betrieb, er wechselte den Beruf, er blieb im Clinch mit dem Gemachten, den Vergangenen, den angehäuften Formen. Die herrschende, die angeherrschte Klasse, da machte Hinze, gelernter Dreher, Bestarbeiter in den besseren Zeiten, eine sensationelle Entdeckung. Es gab nichts außer ihnen selbst, was ihrem Leben Sinn gab. Was sie nicht waren und taten und entschieden, war der Tod. Er hielt in der Arbeit inne, sah auf das verbissene Getümmel, das aschgraue, mit Grünpflanzen getarnte Schlachtfeld. Er hatte nie etwas anderes gesehen. Er wusste nicht, wann der Kampf begonnen hatte, aber alles deutete darauf hin, dass eine Entscheidung fallen musste, so oder so. Denn der Kampf hatte alles und jeden bis in die Fasern ergriffen. Entweder würden sie in den mächtigen, eisernen Bedingungen verschwinden, oder sie müssten sie zerbrechen, wie der Falter die Larve sprengt. Nicht mit einem Flügelschlag, aber um zu fliegen, um sich zu entfalten. Er blickte starr in die Halle hinein, er konzentrierte sich auf das Ende. Die ahnungslose Truppe putzte die Schlitten vor Feierabend, vom Veit gezeichnete Gestalten. Er stellte sich das Finish vor, ein sagenhaftes Jahrtausend. Er ging durch das Tor hinaus, mit allen anderen durch die akkurate, neonbeleuchtete Unterführung. Er schritt aus, den Kopf zur Seite gedreht, skeptischen Blicks nach hinten, seine Lippen fest aufeinander, die Mundwinkel eine Spur herabgezogen, die Stirn gefurcht. Gesichtsfarbe, ungesund, gelblich-braun, ein Krieger, der den Tod gesehen hat, am gestreckten Arm die Faust, geballt um die Lohntüte. Im Lauf des Buches überstürzen sich die Handlungen, Ebenen, Dialoge, von denen ihr bis jetzt nicht viel gehört habt, weil unendlich mit dem Buch und der Handlung verzahnt. Rollen, der Autor hat sich selbst eingebaut. Die Leserin weiß noch von nichts, gehört aber schon längst dazu. Kunz wird liebestoll und muss nach einer Rede vor irgendeiner versammelten Belegschaft, bei der er getreu sozialistischer Redensart von Aufbau und von unteren Organen spricht und so weiter, seinem Leiden Luft macht, direkt ins Sanatorium zur Kur eingeliefert werden. Hinz, dessen Frau Lisa sich immer mehr von ihm abwendet, sie hat eine Hochschulbildung, Hinz klammert sich an Kunz. Sie werden vollends zur Einheit, zur sozialistischen sozusagen.
Manche sagen, eine Gesellschaft, die es fertigbringt, schöne Sätze auf verwilderte Fassaden zu hängen, ist nicht geheuer. Aber es kommt auf den Text an. Für solche Wände eignen sich Formulierungen über ungelöste Probleme, wie zum Beispiel, der Sozialismus siegt, aber wie? In dem Sinn halte ich es für kurzsichtig, dass die Leute in der Lotum sich schämen, am 1. Mai die rote Fahne ins Fenster zu hängen. Sie halten es für eine Schande, aber vergessen ganz, dass die Fahne zum Kämpfen ist. Sie reden sich damit heraus, dass die Kämpfe festgelegt sind und die Lotum ist nicht erfasst.
Verlotterte Leute.
Freilich, eine Zumutung für jeden übergeordneten Standpunkt. Sie denken an sich und nicht daran, dass eine Idee zum Sieg zu führen ist. Es scheint jetzt geradezu ein Fehler der Idee, dass sie Tugenden erfordere, wie frühere Ideen auch. Die Leute stellen sich hin und stellen sich krank oder bezahlen nicht in der U-Bahn, obwohl es so schon billig ist. Sie finden es billig, die Bezahlung abzuschaffen, damit sie nicht die Moral aufbringen müssen, wo ohnehin mehr davon verlangt wird. Bei den Sonderschichten, bei der Materialversorgung, früher war es nur die Notwendigkeit, die sie schlucken mussten, jetzt auch die Einsicht in sie. Sie wirken überfressen. Nichts ist aufreibender als zu viel Einsicht, weil man nicht mehr dumm daherreden kann und seine Meinung von sich geben.
Dann sollen sie klug reden.
Ja, das kannst du. Aber ich bin immer wieder sprachlos. Mir fällt es nicht ein.
Ich merke es. Dummes Zeug. Fahr zu.
Wohin?
Na, vorwärts. Weiter halt.